Hallo zum Podcast Grün gesagt, der zweiten Folge des gemeinsamen Projekts des Grünen Kreisverbandes und der Fraktion der Grünen im Wuppertaler Stadtrat. Diesmal sprechen wir mit Eva Miriam Fuchs, Landtagswahldirektkandidatin im Wahlkreis 34 Wuppertal 3 Solingen 2. Wir sprechen darüber, wie sie von Brasilien aus in die NRW-Politik gekommen ist, warum Haushaltspolitik viel wichtiger und spannender ist, als es klingt, und ihre Erlebnisse im Haustürwahlkampf. Mein Name ist Liliane Pollmann, ich bin Sprecherin des Kreisverbandes Wuppertal und wünsche euch viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
Herzlich willkommen zu Grün gesagt, der ersten Folge mit unseren Kandidierenden für die Landtagswahl. Den Anfang macht Eva Miriam Fuchs. Hallo.
Hi Lilly, guten Morgen.
Guten Morgen. Wir sitzen hier am wunderschönen sonnigen Sonntagmorgen tatsächlich zusammen. Und stellt sich mir die Frage, warum tust du dir das eigentlich an, sonntagmorgens über Politik reden zu wollen?
Sonntagsmorgens über Politik ist in gerade besondere Zeiten und es sind Zeiten, in denen das total wichtig ist, auch für unsere Werte zu kämpfen. Und manchmal muss man dafür sonntagsmorgens auch schon raus.
Auf jeden Fall großen Respekt dafür, dass du sonntagmorgens dann dir denkst, jetzt erstmal eine halbe Stunde über Politik reden. Vielleicht als erste Frage tatsächlich, wie bist du überhaupt darauf gekommen, Politik zu machen? Und wo kam die Idee her, nee, jetzt gehe ich in eine Partei?
Ja, also eigentlich hatte ich das echt gar nicht vor. Ich habe gedacht, Politik, ja, das mache ich irgendwann, wenn ich fertig bin mit Arbeiten und wenn ich dieses ganze Weisheit der Welt, die ganze Weisheit der Welt in mir aufgesogen habe und im Ruhestand bin und dann nicht mehr weiß, was ich mit meiner Zeit machen soll, dann sage ich den jungen Leuten, wie es geht. Und deswegen, obwohl ich total politischer Mensch bin, so groß geworden bin, ne? Also ich komme aus einem ganz eher gewerkschaftslinksbewegten Elternhaus. Ich bin schon als kleines Kind auf Demos gewesen mit meinen Eltern. Das war eigentlich immer so selbstverständlich, dass man auch eintritt dafür, dass alle Menschen gut leben sollen und dass wir achtsam mit unserer Welt umgehen. Das war immer klar, aber ich habe mich nie einer Partei angeschlossen, weil ich auch in keiner Partei mich früher so richtig eins zu eins zugehörig gefühlt habe. Ne? Dann habe ich erstmal nur studiert und dann habe ich gedacht, okay, ich will auch was machen, was eine gute Wirkung hat. Und dann habe ich halt die Entwicklungsfinanzierung für mich entdeckt. Ne? Und dann, ich habe sehr klassisch eigentlich BWL studiert, weil für mich total klar war, dass in der Wirtschaft total viel entschieden wird. Und dass, ja, man sagt ja, Geld regiert die Welt und da ist sicherlich auch was dran. Und deswegen habe ich Finance auch gemacht und Banking und habe dann aber diese Nische gesehen, dass es eben Entwicklungsfinanzierung gibt, dass halt, indem man Geldflüsse lenkt, dafür gesorgt wird, dass auch Entwicklungswirkung geschieht. Und da war damals der Fokus tatsächlich mehr auf Schwellen- und Entwicklungsländern, andere Orte. Und da habe ich auch direkt nach dem Studium angefangen. Und das ist das, wo ich auch immer noch arbeite, wo ich auch immer noch gerne arbeite. Aber durch diese Arbeit bin ich nach Brasilien gekommen, habe da mit meiner Familie für 5 Jahre gelebt. Und während dieser Zeit ist diese fürchterliche Lage in Syrien immer schwerer geworden und es gab in 2015 diese starke Zuwanderung nach Deutschland und das habe ich aus der Ferne beobachtet. Ne?
Das ist aber auch spannend, also wie es dann tatsächlich von außen quasi sich dann dargestellt hat.
Genau, und was ich aber dabei beobachtet habe, war mit Erschrecken eigentlich die Reaktion unserer Gesellschaft auf diese Lage. Und eben dieses Erstarken von so Stimmen, die für mich am ganz äußersten rechten Rand eigentlich waren und die auf einmal, zumindest in dem, wie ich das über Nachrichten wahrgenommen habe, ganz schön in die Mitte der Gesellschaft gerückt sind. Und das hat mir echt ganz viele Sorgen gemacht, ne? Dann habe ich gedacht, was passiert in diesem Land? Ich werde ja nach Deutschland auch zurückgehen. In was für ein Land komme ich da zurück? Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich Partei ergreifen. Und dann habe ich tatsächlich bei den Grünen mich gemeldet und gesagt, also ich bin zwar in Brasilien, aber ich würde gern beitreten, weil also wenigstens mit einer monatlichen Unterstützung kann ich ja eure politische Arbeit unterstützen. Und das war erstmal nur für mich wichtig. Und dann war dieser innere Drang, dass ich jetzt wirklich auch mal für das, was ich richtig finde, mit unterstützen muss, dass diese Arbeit passieren kann, den konnte ich damit, ja, dann erstmal so kanalisieren.
Da stellen sich mir 2 Fragen. Erstens, warum die Grünen? Also das ist ja tatsächlich auch was, wo ich jetzt einfach dir unterstellen würde, dass du nicht einfach quasi mit dem Finger auf irgendeine Partei gezeigt hast, oh ja, die nehme ich mal. Und die andere Frage ist dann natürlich, was war dann danach der Anlass zu sagen, okay, nein, nur finanziell unterstützen, das reicht mir dann auch nicht?
Ja, natürlich. Also ich habe nicht ausgelost, welche Partei es wird. Ich habe ja die Arbeit der Grünen schon vorher sehr verfolgt auch und auch die Erneuerung, die in der Partei passiert ist mit der Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ist eine Partei, die eben nicht mehr nur dogmatisch ist, sondern sich wirklich auch den großen Fragen der Zeit stellt, die dieses ganze Wissen mitbringt aus dieser tiefen programmatischen Arbeit, die die Grünen schon immer gemacht haben und die auch immer so einen klaren Kompass hatte, also auch eine große Verlässlichkeit eigentlich in dem, was Werte sind, wie das dann einzeln ausgestaltet ist, ist ja immer das andere, aber dass man weiß, so ein grundlegender Wertekatalog, der einfach mit meinem übereinstimmt, ne, was mich im Leben antreibt, ist einfach die Universalität der Menschenrechte, ja, dass jeder Mensch auf dieser Welt das Recht haben muss, in Menschenwürde zu leben und ein gutes Leben zu haben. Das ist für mich total handlungsleitend und das ist für mich bei den Grünen am stärksten Teil auch der Parteiphilosophie. Und deswegen war das für mich total klar. Also, dass ich zu den Grünen gehe und kann ich ja sagen, in den Jahren vorher habe ich eh auch schon immer grün gewählt, dann muss man ja auch nicht so lange suchen, ne, wo man beitritt.
Dann bleibt nur noch die Frage, okay, finanzielle Unterstützung, irgendwie Zugehörigkeit zu der Partei, der Partei folgen. Wann kam der Punkt, dass du sagst, so, jetzt will ich aber auch mitmachen?
Ja, also wir sind dann ja 2018 zurück nach Deutschland gekommen im Spätsommer. Dann bin ich einfach ganz neugierig mal zu einer Mitgliederversammlung gegangen und da wurde diskutiert, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob man Sondierungsgespräche aufnimmt. Hier, da war im Talrat die große Kooperation auseinandergeflogen.
Stimmt, spannende Zeiten.
Und das war total spannend. Und dann habe ich halt nicht nur zugeguckt, sondern habe direkt mitdiskutiert. Und auf einmal ist man halt mittendrin statt nur dabei. Auch wenn ich lange eben, ja, eigentlich nur als Basismitglied ja dabei war und gesagt habe, okay, ich bringe mich ein punktuell, wo es geht. Ich habe mit viel Freude immer den Wahlkampf gemacht, habe ja dann weiter reingeschnuppert in so Aktivitäten wie zu einer Landes- oder Bundesdelegiertenkonferenz. Naja, fairerweise muss man jetzt sagen, online teilzunehmen, ne? Also zumindest leider. Die Bundesdelegiertenkonferenz, genau. Und habe ja dann dadurch viel mehr Parteiarbeit erfahren, bin ein bisschen von einzelnen Frauen aus der Partei in die Hand genommen worden und habe so diese Arbeit in Landesarbeitsgemeinschaften kennengelernt, ne? Und das ist einfach eine Arbeit, die ich total spannend und gut finde. Aber lange habe ich gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht so gut vereinbaren mit meiner hauptberuflichen Tätigkeit, mit meiner Familie. Das muss irgendwie alles zusammenpassen. Und ich merke aber gleichzeitig, eigentlich möchte ich gerne mehr Politik machen. Ich möchte gerne mehr gestalten. Und letztlich war das dann auch der Beweggrund, warum ich gesagt habe, okay, dann biete ich jetzt mal an zu kandidieren für den Landtag. Mal gucken, ob die das, obwohl ich so frisch dabei bin und so frisch erst da bin, ob die das überhaupt gut finden hier oder nicht. Aber ich kann es ja zumindest mal anbieten, weil es ist die Möglichkeit, eben dann hauptamtlich Politik zu machen, ne? Und das war mein Beweggrund.
Aber das finde ich tatsächlich total spannend, dass man dann auch diesen Schritt geht und sagt, okay, ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber ich kann mir das vorstellen, ich biete das jetzt einfach mal an. Und offensichtlich fand die Partei das ja auch gar nicht so verkehrt. Dann vielleicht tatsächlich anschließend, wenn es denn klappt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, was ist so das, wo du sagen würdest, okay, das würde ich gerne, das ist das erste Projekt, wo ich sagen möchte, okay, da möchte ich meine Abgeordnetenzeit rein investieren, das liegt mir am Herzen, damit fange ich an.
Ja, das hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, aber ich finde Haushaltspolitik total wichtig. Ich glaube, das ist sowas auf Landesebene, da ist Bildungspolitik, da ist Verkehrspolitik. Natürlich haben wir auch ein Innenministerium. Es gibt ganz viele spannende und wichtige Politikbereiche. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt, ne? Geld regiert die Welt. Und darüber zu entscheiden, wie unser Landeshaushalt verwendet wird, ja, worein das Geld geht, ob wir das für 10 Euro die Maske ausgeben oder ob wir das dafür ausgeben, dass unsere Kinder in gescheiten Schulen unterrichtet werden mit einer guten Ausstattung, weil wir die Kommunen dazu befähigen, ihre Schulen zu renovieren und die Schulen gut auszustatten. Das müssen ja die Kommunen machen, das macht nicht das Land. Aber die müssen ja auch die Möglichkeit dazu haben. Dann, dass wir sagen, wenn wir Unternehmen fördern, dann wollen wir darauf achten, dass von diesen Unternehmen die Hälfte von Frauen geführt werden. Und wir wollen, dass auch Frauen darüber mitentscheiden, welche Unternehmen gefördert werden, weil es nämlich da ganz unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt. Und diese, wie viel Geld in Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung gehen kann. So viel entscheidet sich am Haushalt unseres Bundeslandes. Und deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Politikbereich. Ich glaube, das ist total groß und komplex und kompliziert und schwierig. Aber sozusagen mich da ganz tief reinzuknien, glaube ich, wäre so die erste, auch wenn das nicht so nach außen sichtbar ist, ne, aber die erste wichtige Aufgabe.
Ich bin ein großer Fan davon, dass du dich für das wahrscheinlich unbeliebteste Politikthema, das ist nicht nur auf Landesebene, ich glaube, Haushaltspolitik ist generell was, wo die meisten sagen, ja, gibt's weiter. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, warum es wichtig ist und was sich da alles entscheidet. Wie muss man sich sowas vorstellen?
Also im Landeshaushalt muss man ja erstmal sagen, sehr viel von den Geldern, da gibt es nicht viel zu entscheiden, weil das geht einfach in die öffentliche Verwaltung, in die Bediensteten, die wir im Land haben. Das sind feste Größen, feste auch Menschen, die dort bezahlt werden, ne, feste Ausstattung. Aber dann gibt es eben diese Bereiche, Akzente zu setzen, dass man sagt, okay, für uns ist es jetzt wichtig, dass wir zum Beispiel Unternehmen fördern, und das ist halt ein wichtiges Anliegen von mir natürlich, bei dieser wichtigen Umstellung ihrer Wirtschaftsweise. Ja? Also wir müssen unsere Unternehmen dazu befähigen und dabei unterstützen, dass sie diese Transformation schaffen in so ein klimaneutrales und ressourcenschonendes Wirtschaften. Und natürlich, wo man sagen, ja, das können die Unternehmen doch alleine machen. Aber da muss man auch sagen, da wurde halt in der Vergangenheit keine Orientierung gegeben. Da gab es keinen verlässlichen Rahmen zu. Dann ist es immer noch so, dass zum Beispiel es für Unternehmen aktuell sich per heute eigentlich nicht rechnet, in CO2-Vermeidung zu investieren, weil der CO2-Preis geringer sind als die Vermeidungskosten. Und dann kann man im Land sagen, okay, wir machen jetzt Verträge mit euch, dass dieser Unterschied zwischen dem, was es euch nutzt, weil ihr nämlich CO2-Preis spart, und was es euch zusätzlich aber noch kostet, von uns mitgetragen wird, weil das, was ihr macht, macht ihr zum einen für euch als Unternehmen, aber es ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Ne? Und früher hat man einfach nur Geld investiert in Subventionen für Arbeitsplätze zum Beispiel, hat man lange gesagt, ja, okay, ihr wollt gar nicht so viele Leute beschäftigen, aber beschäftigt doch mal ein paar mehr und dann kriegt ihr von uns eine Förderung dafür. Und das ist da sind wir nicht mehr an diesem Punkt, ne? Sind wir schon lange nicht mehr. Und jetzt geht's darum, dass wir hier alle zusammen anpacken, diese Umstellung, die wir brauchen in unserem eigenen Wirtschaften. Und das ist gerade in NRW so wichtig, weil wir wirklich ein industrielles Powerhouse sind, ne? Also NRW ist wirklich im Grunde das industrielle Herz und Kernland von Deutschland und auch für Europa total wichtig. Und deswegen ist das so, so wichtig, dass wir das schaffen, dass NRW eben zukünftig den CO2-Fußabdruck, wir haben momentan mit den größten in Europa, ja, reduziert. Und das geht halt nicht durch Wünschen und Wollen, sondern das geht durch Machen. Und dieses Machen muss man begleiten. Ja? Und das eine sind die Rahmensetzungen und das andere ist, dass man sagt, okay, dann gibt es eben zum Beispiel Transformationsmittel. Und sowas wird im Haushalt entschieden. Und dann haben wir auch eine Schuldengrenze, die gilt, an die wir uns halten müssen. Und das heißt, man muss Haushaltspolitik auch noch ein bisschen weiterdenken. Nicht nur von den etwas über 80 Milliarden Euro, die wir im Jahr ausgeben, sondern man muss auch überlegen, welche anderen Wege haben wir noch, um Finanzmittel zu kanalisieren. Ja, und da haben wir halt so eine Infrastruktur in NRW, in der wir zum einen eine super starke Förderbank haben, das ist die NRW-Bank. Viele Leute kennen, glaube ich, die NRW-Bank gar nicht, weil die total im Hintergrund agiert.
Ich auch nicht.
Genau, wer so vor 10 bis 15 Jahren mal Wohnungsbauförderung beantragt hat, ja, das ist so ein Sondervermögen gewesen, das es in NRW-Bank gab. Das wurde durch die NRW-Bank verwaltet. Das haben dann die Städte zugeteilt und die NRW-Bank hat das verwaltet. Und diese NRW-Bank finanziert sehr speziell hier in NRW Unternehmen vor allem, ne? Mit bestimmten Förderkriterien. Und da haben wir gesagt als Grüne, wir wollen, dass das die grünste Förderbank wird. Wir wollen, dass zukünftig diese Punkte Nachhaltigkeit und auch Transformation Teil des Förderauftrags werden, Teil des Geschäftsmodells. Und dann haben wir eben eine zusätzliche, außerhalb von unserem Haushalt, eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit, um diese Transformation umzusetzen. Und das ist wichtig, dass wir eben das Thema Finanzpolitik so breiter denken. Nicht nur Haushalt, sondern welche Möglichkeiten haben wir noch? Auch unsere Sparkassen. Wie können wir unsere Sparkassen eigentlich noch stärker dazu befähigen? Die sind ja gemeinwohlorientiert. Aber wie können wir denen zusätzliche Freiheiten noch einräumen? Zum Beispiel vor Ort in spezielle Projekte sich zu engagieren. Ne? Das sind so Sachen, finde ich, die können wir aus Düsseldorf heraus ermöglichen. Und dann haben wir eine ganz, ganz große Wirkung, die dann in ganz NRW umgesetzt werden kann.
danke, dass du das so ein bisschen anschaulicher machst, weil Finanzpolitik klingt dann ja doch eher so nach, keine Ahnung, Rechenschieber und halt Haushaltspolitik. Und so konkrete Projekte machen es für mich zumindest irgendwie so ein bisschen verständlicher. Wo ist da eigentlich Gestaltungsspielraum und was ist das, abgesehen von Geld verwalten? Jetzt ein relativ thematisch harter Cut, aber du trittst ja nicht nur in Wuppertal an, sondern dein Wahlkreis ist ja tatsächlich auch zu einem Teil in Solingen. Du hast dich ja auch bewusst für diesen Wahlkreis entschieden und ich dachte mir, ich frage einfach mal, was ist für dich das Besondere an diesem Wahlkreis?
Ja, dieser Wahlkreis Wuppertal-Solingen bringt es so auf den Punkt, dass wir hier im Bergischen sind. Ne? Es ist diese, wenn man in Wuppertal groß geworden ist, dann hat man immer auch Verbindungen nach Solingen. Sei es, wenn man zur Eissporthalle nach Solingen gefahren ist oder ins Getaway früher mal, ne? Oder wenn man Freunde hat, die in Solingen leben oder aus Solingen kommen. Also gerade diese Verbindung in meinem Wahlkreis über Vohwinkel zum Beispiel, das ist so eine Achse, wo viel hin und her gependelt wird. Also unsere besten Freunde leben in Solingen und die sind, also er ist mit meinem Mann zusammen in Vohwinkel zur Schule gegangen, ne? Und das bringt es so auf den Punkt, dass wir hier eben bergisch sind und das ist für mich auch total wichtig, diesen Blick einzunehmen und nicht mehr Wuppertal gegen Solingen, Wuppertal gegen Remscheid, sondern ich glaube, unsere Region gewinnt total und ich bin auch total froh, dass das jetzt in den letzten, na, vielleicht ein, zwei Jahren stärker betrieben wird, dass wir wieder mehr zusammen machen, ne? Und dass wir nicht darauf gucken, ob ein Unternehmen, die Unternehmen uns gegenseitig jetzt in die Städte abzuluxen sozusagen, sondern uns freuen, wenn das gelingt, dass ein Wuppertaler Unternehmen, was hier vielleicht einen Standort vergrößern möchte und das gerade nicht kann, das in Solingen machen kann. Das ist für unsere ganze Region gut. Und das ist, finde ich, hat auch mit meiner Grundhaltung zu tun, dass ich denke, dass es einfach wichtig ist, zu kooperieren und dass wir nur weiterkommen, wenn wir gemeinsam für was Positives einstehen und nicht gegenseitig.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch eigentlich im Bergischen ja schon immer so im Grundsätzen vorhanden, dann hat es mal mehr oder weniger gut funktioniert, aber...
Also diese Diskussion zum Beispiel über dieses Outlet-Center, das habe ich ja auch zuerst aus dem Ausland noch mitgekriegt und ich habe nur gedacht, was ist denn da los? Und dass es dann auch noch diese Klagen gab gegenseitig und jetzt ist es krachend gescheitert und keiner hat gewonnen. Und das ist für mich so emblematisch dafür, wie schlecht es ist, nicht zu kooperieren und nur gegenseitig sich ausstechen zu wollen. Es bringt keinen weiter. Und jetzt gibt es nirgendwo ein Outlet-Center und dann fahren wir weiter irgendwo nach, wo ist es, in Roermond? Ich war da noch nie, aber ne, es gibt ja dieses, dass man hört, dass Leute da hinfahren. Und mal abgesehen davon, ob man jetzt das toll findet, diese Art von Konsum und diese Art von Kleidungsindustrie, das ist ja alles unbenommen. Aber es war eigentlich fürs Bergische ein wichtiger Punkt und das hat man sich leider total gegenseitig kaputt gemacht.
Leider, aber da zumindest noch genug Menschen gibt, die sagen, wir möchten gerne, dass das besser funktioniert und dass wir uns näher kommen kooperativ. Jetzt sind wir ja tatsächlich schon ein paar Wochen im Wahlkampf, also es ist, wie wir schon festgestellt haben, Anfang Mai. Und um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, wie Wahlkampf eigentlich sich anfühlt oder was das ist, abgesehen von den Plakaten, an denen man so vorbeifährt. Was ist so dein persönliches Highlight aus den letzten Wochen, wo du dachtest, das ist eine Erinnerung, die nehme ich mit?
Ich finde das so gut und da muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe mir bewusst Urlaub genommen für diesen Wahlkampf und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil es mir die Möglichkeit gibt, so intensiv dabei und so nah dran zu sein und mit so vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann passiert ja manchmal, dass Leute sagen, ja, jetzt erst im Wahlkampf interessiert sich die Politik für uns. Da gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass es so gewisse Konjunkturen gibt. Die Menschen oder BürgerInnen interessieren sich oft stärker für Politik, kurz bevor eine Wahl ansteht. Das heißt, da ist die Aufmerksamkeit und die Zugänglichkeit auch größer. Und ja, auch ich habe ja jetzt mehr Zeit mir freigenommen, um das zu machen. So neben der Arbeit ist das schwer, auch wenn wir immer wieder Veranstaltungen ja auch machen. Aber das ist ja schwer, dann nachmittags sich noch irgendwo hinzustellen. Ne? Und das, dieses Feedback mit diesen Menschen zu sprechen, das ist total gut. Es ist ja auch immer schön, wenn man tatsächlich dann auch Besuch bekommt von anderen Menschen, die in anderen Teilen der Republik Politik machen. Ne? Wenn man da sozusagen denen auch unsere Stadt zeigen kann. Ich habe da doch so ein bisschen Lokalpatriotismus, muss ich ehrlich sagen. Und dass die dann herkommen. Und wir waren letztens an der Junior-Uni zum Beispiel. Das war abgesehen davon, dass die Junior-Uni total toll ist und dass es eine fantastische Führung war. habe ich im Nachgang dann unsere Fraktionssprecherin, die da war, auch noch abends gesagt, guck mal, wenn du noch nichts mehr vorhast, dann können wir auch noch vielleicht ein Feierabendgetränk zu uns nehmen. Und dann sind wir hier ins Luisenviertel gegangen und haben hier gesessen. Und das war sehr schön, dass sie dann auch sagte, boah, das ist ja hier ganz anders, ein ganz anderer Flair. Und das ist immer schön, wenn man anderen Menschen auch unsere Stadt dann nochmal so zeigen kann, ne?
Vor allen Dingen auch die Ecken, an die man sonst nicht geht, wenn man als Promi-Besuch oder als Politikbesuch kommt, dann geht man natürlich im Zweifelsfall auch nicht unbedingt an die schönsten Ecken. Dann vielleicht als eine der letzten Fragen, was, jetzt ist noch ja, 2 Wochen, etwas weniger tatsächlich, Wahlkampf. Was hast du noch vor oder was sagst du so, das ist das, worauf ich mich jetzt noch freue in den letzten 2 Wochen Endspurt?
Ja, in den letzten 2 Wochen werde ich versuchen, an möglichst vielen Haustüren zu klingeln, weil ich wirklich merke, bevor ich zum allerersten Mal im Wahlkampf an einer Haustür geklingelt habe, war ich richtig aufgeregt, weil ich gedacht habe, die Leute sind genervt und die wollen das gar nicht. Und ich habe aber gemerkt, die allermeisten Menschen schätzen das. Die freuen sich, dass sie besucht werden, die freuen sich, dass die Möglichkeit haben, auch mal was zurückzugeben, mal was mitzusagen und dass jemand sich die Mühe macht, zu ihnen zu kommen. Und ich mache total gern Haustierwahlkampf und ich finde es auch schön, um nochmal die Menschen, die im Wahlkreis wohnen, und nicht jeder hat halt samstags morgens Zeit, an einem Stand vorbeizukommen. Ne? Deswegen habe ich auch eine Bürgerinnen-Sprechstunde gemacht und das war ganz interessant, weil da wirklich Leute gekommen sind, denen samstags morgens die Zeit fehlt. Na, und mit diesen Menschen doch noch das Gespräch zu haben, auch nochmal am Freitag nochmal einen Spielplatztreff zu machen, zu gucken, wen treffe ich von Eltern und Familien. Da freue ich mich drauf. Wir haben natürlich noch ein paar Wahlkampf-Highlights, ne? Also, dass Cem Özdemir zu uns kommt und Annalena Baerbock. Ich glaube, das ist was, da fiebern alle ziemlich drauf hin. Wir hatten ja auch Annalena schon mal bei uns in Wuppertal. Und das ist einfach toll, so jemanden auch nach Wuppertal zu bringen und vielleicht auch nochmal eine größere Aufmerksamkeit auf unsere Themen zu lenken. Aber am wichtigsten finde ich tatsächlich diesen Austausch mit den Menschen, bei denen ich mich um ihre Stimmen und ihre Herzen bewerbe und deren Auftrag ich dann ja auch mitnehme. Ne?
Und wie ist das? Also ist es tatsächlich so, dass Menschen konkrete Fragen haben oder konkrete Wünsche haben oder ist das eher so ein generelles Mal schauen, was sie so sagt?
Das ist total gemischt. Also natürlich höre ich auch von den Leuten, dass sie Dieselfahrer sind oder Benzinfahrer sind und dass die sich total ärgern darüber, ne? Dass wir die Treibstoffe so teuer machen. Das passiert, darüber ärgere ich mich. Es gibt jetzt viele Diskussionen natürlich um unsere Haltung und unser Abstimmverhalten, auch in der Frage der Unterstützung der Ukraine. Und da gibt es positives und negatives Feedback. Ich kriege zum ersten Mal von vielen Menschen, die wirklich nicht grün gewählt haben, zu hören, dass die Grünen sie überzeugen mit einer Haltung, die sie auch als wahrhaft empfinden, weil das eine Haltung ist, die auch vorher schon von Grünen vertreten wurde und auch jetzt vertreten wird. Und da kommt ja manchmal diese Diskussion, ja, ihr habt euch doch total um 180 Grad gedreht und so. Aber wenn man sich einmal dafür interessiert, was Grüne früher gesagt haben, dann kann man ja ganz schnell im Internet rausfinden, dass zum Beispiel Annalena Baerbock bei der Münchner Sicherheitskonferenz gewarnt hat, was passiert mit dieser Gaslieferabhängigkeit. Dass Robert Habeck 2014, als der Putin völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat, auch schon gesagt hat, wie er sich verhalten würde und auch damals ja auch schon gesagt hat, wir müssen die Ukraine unterstützen. Ja, also, und ich glaube, wenn man sich dafür ernsthaft interessiert und nicht einfach froh ist, ein weiteres Schimpfwort zu haben, mit dem man Grüne bezeichnen kann, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, ne? Also diese Beschimpfungen, die kommen ja meistens aus einer ganz ähnlichen Ecke. Und jetzt ist es so, dass aktuell die Pandemie ja nicht mehr so im Vordergrund steht. Das heißt, wir können weder beschimpft werden als Leute, wo Grüne einer Impfpflicht zugestimmt haben, noch beschimpft werden als Leute, die Kinder durchseuchen, weil vielleicht doch auch in anderen Regierungen Grüne für die offenen Schulen plädiert haben und so. Das fällt ja gerade weg, ne? Dann ist halt dieses Wort Kriegstreiber jetzt eins, das ja auch interessant unisono verwendet wird, ne? Und aus meiner Sicht ist es für viele Menschen einfach nur eine weitere Möglichkeit, ihren Ärger, den sie sowieso haben, bei den Grünen abzulassen. Jetzt bin ich sehr weit abgeschwiffen. Das ist sowas, was Leute, die wirklich was loswerden wollen. Und ansonsten ist es so dass ich auch viel wirklich Zuspruch erfahre. Und was wirklich mich auch sehr, sehr freut, ist auch wirklich mit vielen Menschen, die jetzt im Rentenalter sind, die sagen, oh, wir haben lange nicht drüber nachgedacht und jetzt wird uns klar, was wir unseren EnkelInnen für eine Welt überlassen. Und da hat bei einem Bürgerverein letztens einer gesagt, also wenn er darüber nachdächte, dann könnte er gar nicht schlafen, dann müsste er zuerst Huber und Staller anmachen, um sich ein bisschen abzulenken, also mit ein bisschen seichter Unterhaltung. Na, und das kriege ich auch an Haustüren viel mit, ne? Dass die sagen, das ist schon ganz schön schwierig, wie es jetzt ist und wir machen uns große Sorgen darüber, wie wir die Welt hinterlassen und eigentlich sehen wir nur bei euch, dass ihr euch schon lange damit beschäftigt habt und dass ihr einen klaren Plan habt und macht bitte so weiter und häufig höre ich auch, ich habe euch eh schon gewählt. Also das ist ja dann auch wiederum das, da habe ich dann keine neue Stimme gewonnen, aber es gibt natürlich nochmal eine neue Bestätigung und Energie, auch diese Kraft aufzubringen, ne, in den nächsten 2 Wochen mit allem, was noch ansteht, mit sehr, sehr vielen Terminen und Diskussionen und seien es Podien, sei es vor Ort Veranstaltungen, das noch zu machen, das ist auch eine Arbeit, die sich sehr lohnt, ne? Und die ich persönlich als Dienst an der Demokratie sehe, ja, aus der Opposition heraus sichtbar zu sein, Werbung für unsere Werte zu machen. Das ist einfach mal ganz unabhängig davon, dass wir anstreben, hier ein Teil der Landesregierung zu werden, ist allein dieses Werben für die Demokratie, für unsere grünen Werte, aber auch für die allgemeinen Werte von Freiheit und auch von Gerechtigkeit. Das ist einfach ein Einsatz, der für mich total wichtig ist und ja, wofür es sich lohnt, Urlaub zu nehmen und sonntags morgens über Politik zu sprechen.
Als abschließende Frage, genau daran anschließend, du hast ja gerade auch erwähnt, dass das schon auch eine Kraftanstrengung ist mit den ganzen Terminen, mit den Diskussionen und auch einfach mit der Dichte an Arbeit, die da anfällt. Jetzt ist am 15. Mai Landtagswahl. Was ist das Erste, was du am 16. Mai machst?
Am 16. Mai gehe ich wieder arbeiten.
Das klingt nicht wirklich nach Erholung. Aber dann hoffe ich, dass zumindest wir dir an dieser Stelle einen entspannten und vor allen Dingen erfolgreichen Abend des 15. Mai wünschen können. Daumen sind natürlich gedrückt. Und damit würde ich dich auch in den Rest deines Sonntags entlassen. Jetzt ist die Sonne leider weg, aber...
Ja, aber jetzt gleich ist ja eine wichtige Kundgebung, ne? Das heißt, jetzt geht das Sonntagsprogramm erst richtig los. Das war der entspannte Teil des Morgens, wo wir gemütlich hier zu zweit sitzen. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's weiter. 2 Wochen haben wir noch und jede Stimme zählt.
Der Podcast Grün gesagt ist ein gemeinsames Projekt des Grünen Kreisverbandes und der Fraktion der Grünen im Wuppertaler Stadtrat. Für den Inhalt dieser Folge ist der Kreisverband verantwortlich.